Es wird uns ja täglich um die Ohren geschleudert, in den Hals gewürgt. Der Sozialstaat ist zu teuer, er ist am Ende. Die Sozialsysteme müssen abgebaut werden, die Subventionen müssen abgebaut werden, Arbeit muss bezahlbar werden und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich keine Stelle, in der man dem entkommen kann. Seit Jahren kursieren dann in vielen, gerade auch linken Diskussionszirkeln, Ideen von Bürgergeld, Grundeinkommen oder Modelle, die darauf aufbauen. Seit selbst CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus im Frühsommer ein Bürgergeldkonzept vorgestellt hat, er nennt es solidarisches Bürgergeld, ist das Thema nicht mehr nur Diskussionsgegenstand innerhalb linker oder linksliberaler Kreise. Das war es ursprünglich auch gar nicht. Gedacht war die Grundidee ja eher als negative Einkommensteuer, also die oberhalb gewisser Einkünfte, Leute, die zahlen und die unterhalb erhalten Geld vom Finanzamt. Das nennt man dann negative Einkommensteuer, oder Robert Kurz?
Also die Sache zirkuliert unter verschiedenen Namen wie Bürgergeld, Existenzgeld oder Grundeinkommen und spielt eine große Rolle in den politischen und Bewegungsdiskursen. Es sollte dabei aber nicht verschwiegen werden, woher diese Parole oder Forderung ursprünglich kommt, nämlich aus dem Stall des Neoliberalismus. Und ihr Erfinder ist kein anderer als der neoliberale Stammvater Milton Friedman. Bei Friedman zielt die Idee eines Bürgergelds darauf ab, erstens alle sonstigen sozialstaatlichen und Sozialversicherungsansprüche zu liquidieren und zu enteignen praktisch, und zweitens dieses Bürgergeld so niedrig am oder unter dem Existenzminimum zu halten, dass die Menschen gezwungen sind, Jobs selbst zu miserablen Bedingungen anzunehmen. Arbeit um jeden Preis ist also die Zumutung, die eigentlich hinter dieser Idee steht. Natürlich ist die Reformulierung derselben Idee seitens der Linken nicht so gemeint. Das Grundeinkommen soll eine angstfreie Lebensvoraussetzung in der Geldform unter kapitalistischen Bedingungen bieten, um sich dann auf dieser Basis anderweitig umtun zu können, sei es im Hinblick auf eine bessere Position beim Aushandeln von Bedingungen regulärer Erwerbsarbeit, sei es aber auch im Hinblick auf Alternativprojekte, auf kulturelle oder gesellschaftskritische Aktivitäten. Die Frage ist nun allerdings, was daraus selbst bei einer relativ breiten Mobilisierung unter den Bedingungen des Krisenkapitalismus real werden könnte. Es sollte zu denken geben, dass diese Idee inzwischen auch ihre Befürworter in der politischen Klasse, im Management und im bürgerlichen Feuilleton hat. Dabei gehen die Intentionen sicher eher in die Milton-Friedman-Tendenz, verbunden zum Beispiel mit Fantasien von fröhlicher Armut und stilvollem Verarmen, in der Hoffnung auf ein Ruhigstellen der prekarisierten Massen. Das verweist meines Erachtens zumindest auf die hochgradige Ambivalenz dieser Forderung und ihren Stellenwert für die Krisenverwaltung.
Trotzdem könnte doch ein bedingungsloses Grundeinkommen auch gesellschaftliche Veränderungen bewirken und ist zudem auch unter kapitalistischen Bedingungen machbar.
Es gibt nun immerhin zwei richtige Momente an dieser Idee oder Forderung, die aber nicht bedeuten, dass sie als solche richtig oder vorwärtstreibend wäre. Das eine richtige Moment scheint mir der Gedanke zu sein, dass ein auskömmliches Leben mit Spielräumen für freie Betätigung nicht mehr an vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Leistung gebunden sein soll. Damit wird das soziale Fordern von der Voraussetzung einer gelingenden Kapitalverwertung und einer Integrationsfähigkeit in die abstrakte Arbeit entbunden, wie es bisher in gewerkschaftlichen und sozialpolitischen Diskursen eigentlich immer eisern festgeschrieben war. Das zweite richtige Moment scheint mir eine Wendung gegen den sogenannten Objektivismus zu sein, das heißt gegen die Vorstellung, dass unter den Bedingungen einer fundamentalen Verwertungskrise wie heute angeblich keinerlei Spielraum existiere für irgendwelche immanenten Forderungen und Kämpfe. Das Kapitalverhältnis ist aber eben kein bloßer Automatismus. Die innere Schranke ist zwar da und sie wird sich unter den Bedingungen der dritten industriellen Revolution sicher immer von neuem aufrichten. Deshalb wird auch jeder erfolgreiche Kampf um immanente Forderungen in der Geldform nicht zu einer dauerhaften Stabilisierung führen, in der man sich sozusagen einrichten könnte. Aber solche immanenten Kämpfe an der gesellschaftlichen Front, um diesen militärischen Ausdruck mal zu verwenden, der sozialen Widersprüche sind dennoch möglich und notwendig, um darüber hinaus zu gelangen. Das heißt, von der Immanenz in der bestehenden Ordnung zur Transzendenz jenseits von Ware und Geld kommen zu können. Allerdings ist die Frage eben, ob diese beiden genannten richtigen Momente in der Form der Grundeinkommensforderung nicht zu kurzschlüssig gefasst sind und eher vereitelt werden. In dieser Form lauern nämlich, wie ich denke, strukturelle Fallen, die soziale Gegenbewegungen eher abwürgen als mobilisieren.
Und welche wären das?
Die Frage bei sozialen Forderungen ist eigentlich immer, inwieweit sie die stets präsente universelle Konkurrenz wenigstens teilweise überwinden. Also inwieweit sie Ein- und Ausschlussmechanismen enthalten. Scheinbar ist die Grundeinkommensforderung allgemein und zusammenfassend. Tatsächlich aber impliziert sie zwei Spaltungsmechanismen mit ziemlicher Sprengkraft gegen eine Verallgemeinerung der sozialen Gegenbewegung. Erstens ist der Preis des Grundeinkommens die Enteignung großer Massen von Ansprüchen an die bisherige Sozialversicherung. Also das Grundeinkommen soll ja die bisherigen Sozialversicherungsformen ersetzen und bedeutet für diese Leute eine Verschlechterung. Das wird nun selber ideologisch besetzt, etwa von Lafontaine, der die redlich im bisherigen Arbeitsleben erworbenen Ansprüche arbeits- und leistungsideologisch gegen die Lebensinteressen und Bedürfnisse der Prekarisierten und Herausgefallenen verteidigt. Das ist sicher radikal zu kritisieren. Aber umgekehrt wird eben auch kein Schuh daraus. Die Prekarisierten haben ja nichts davon, dass die noch nicht Prekarisierten von Ansprüchen enteignet werden. Im Gegenteil wird dadurch das allgemeine Lebensniveau noch mehr in Richtung Existenzminimum gedrückt. Wenn man noch berücksichtigt, dass im realen Verlauf soziale Kämpfe im besten Fall immer auf zeitweilige Kompromisse mit der Krisenverwaltung hinauslaufen, wird das Grundeinkommen eher ein Existenzgeld im Wortsinne werden, das heißt nur ein allgemeines Armutsniveau sicherstellen und auch das nur auf Zeit. Es droht sich also die Spaltung zwischen noch nicht oder erst Teilprekarisierten und Vollprekarisierten eher zu verschärfen. Zweitens ist die Grundeinkommensforderung eigentlich allgemein nur, indem sie an die Adresse des bürgerlichen Nationalstaats gerichtet ist. Eine andere Instanz dafür gibt es überhaupt nicht. Das bedeutet wiederum, dass sie nur die Menschen mit deutschem Pass einschließt. Das mag nun zwar, wie es oft in Diskursen dann geltend gemacht wird, moralisch negiert werden, weil man ja eigentlich wirklich alle meinen möchte. Aber dieser Ein- und damit Ausschlussmechanismus ist meines Erachtens strukturell in der Form dieser Forderung begründet. Geht man nun wieder vom unausweichlichen zeitweiligen Kompromisscharakter des möglichen Erfolgs von immanenten sozialen Kämpfen aus, so wird das Grundeinkommen eher ein Bürgergeld im Wortsinne werden, das heißt eine Leistungseingrenzung auf deutsche Staatsbürger, ein gesichertes deutsches Armutsniveau sozusagen.
Die Gefahr besteht allerdings, es würde mich auch wundern, wenn sich ausgerechnet bei dem Thema gerade mal die Linke durchsetzen sollte, als anstatt zum Beispiel die CDU unter Althaus. Aber man kann auch schon jetzt in diversen linken und sozialen Online-Foren beobachten, wie der Vorschlag von Althaus bereits als Kompromiss auf unterster Ebene aufgegriffen wird und dabei ja auch heftig gestritten wird.
Diese uneingestandenen, impliziten Spaltungsmechanismen der Grundeinkommensforderung könnten auch der Grund dafür sein, dass die Sache nicht so richtig zieht, also nicht elektrisiert und, soweit ich sehe, geringe Mobilisierungswirkung hat, sondern eher ein ideologisches Wohlfühlprogramm für wohlmeinende Linke darstellt, während da andererseits dann eher die Krisenverwaltung Vertreter der politischen Klasse und bürgerliche Sozialbastler-Ideologen, möchte ich mal sagen, gewissermaßen schnuppernd die Nase heben, weil sie Möglichkeiten für sich wittern. Das hat vielleicht auch etwas mit einer impliziten Ruhigstellungswirkung zu tun. Die Grundeinkommensforderung hat nämlich, wie ich denke, eine starke Schlagseite in Richtung einer Vorstellung, die Adorno als Idee vom richtigen Leben im Falschen denunziert hat. Die Transzendenz, also das Hinauskommen über die herrschenden Ordnungsbedingungen, soll immanent in der kapitalistischen Form schon da sein. Das heißt, es wird eingestanden oder uneingestanden mit der Möglichkeit einer tatsächlichen dauerhaften Sicherung auf möglichst hohem Niveau gerechnet. Dem wird nun allerdings, denke ich, der Krisenprozess tatsächlich einen Strich durch die Rechnung machen. Im Grunde handelt es sich um einen Ersatz für die verlorene Idee eines nachkapitalistischen Sozialismus, statt diese transzendierende Perspektive neu zu erarbeiten. Also sozusagen um die Illusion einer, ja, man könnte sagen, quasi sozialistischen Verteilungsbasis in der unüberwundenen Geldform ausgerechnet auf dem Boden des Krisenkapitalismus. Ich würde demgegenüber eher dafür plädieren, die notwendigen immanenten Forderungen und Kämpfe entlang der realen Konfliktlinien zu entwickeln, also etwa im Kampf für Mindestlöhne, gegen Studiengebühren, für die Erhöhung und gegen die im Übrigen geplante weitere Absenkung des Hartz-IV-Satzes oder um eine medizinische Versorgung für alle und so weiter, um dann in solchen Kämpfen die genannten richtigen Momente geltend zu machen, wie sie in der Grundeinkommensforderung durchaus mitschwingen. Die Form der Grundeinkommensidee selber stellt aber meines Erachtens eine falsche Allgemeinheit dar, die keine Zukunft hat und nicht weiterführend ist.
Das war Robert Kurz aus Nürnberg, heute wieder mit unserer Kurzkritik am Freitag, alle 14 Tage hier bei WIP. Wenn ihr mehr noch von Robert Kurz hören wollt, von der Kurzkritik der letzten Wochen und Monate, dann schaut doch hier hin.
Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.